Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Es hat sich ja schon ein bisschen rumgesprochen. Vielleicht für die es nicht wissen, ich war ja früher mal hier in der Stadtmission auch als, ja, wie soll man sagen, so eine Art Jugend- oder ja, Jugendpastor. Meine ersten Dienstjahre begannen hier, das war 1990, 91. Und ja, seitdem ist viel Zeit vergangen. Wir waren zwischendurch als Familie im Mittleren Osten, sind dann wieder zurückgekommen in den Oha-Verband in Hankensbüttel, wo wir noch sind, aber eben nicht mehr lange. Ab 1. September werden wir nach Süddeutschland gehen, nach Konstanz, in die Stadtmissionsarbeit dort. Also seit langem mal wieder eine Stelle, eine Gemeinde. Das war auch das große Argument. Ich bin im November gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Es war gar nicht auf meinem Schirm, so etwas zu denken überhaupt. Aber da kam die Anfrage und ja, ich habe noch 10 Jahre vor mir. Und wenn man sich überlegt, so was macht man jetzt noch die nächsten 10 Jahre, dafür hörte sich das ganz gut an und auch sinnig. Genauso wird es sein ab 1. September. Dann in Konstanz, dann werden wir etwas seltener hier sein. Von daher wird das vielleicht auch meine letzte Predigt erstmal. Wir wissen es nicht, wie alles kommt, aber so fühlt sich das erstmal an. Der barmherzige Gott und sein eigenwilliger Prophet Elia. Carsten, du hast es schon angedeutet, du hast es schon eingeführt, eigentlich das Thema. Unser Glaube in postheroischen Zeiten. Die Geschichte vom Propheten Elia ist die Geschichte eines Helden. Elia hat bis heute eine enorme Wirkungsgeschichte. Man kennt Elia als den feurigen Propheten, der durch Gebet Feuer vom Himmel kommen ließ und der mit einem feurigen Wagen am Ende seines Lebens in den Himmel auffährt. Im Neuen Testament ist von ihm mehr die Rede als von irgendeinem anderen Propheten des Alten Testamentes. Im Blick auf Johannes dem Täufer und Jesus wurde damals gemutmaßt, ob es sich nicht bei denen um Elia handeln könnte, der aus dem Himmel zurückgekommen ist. Und er erscheint einer Auswahl von Jüngern auf dem Berg Tabor zusammen mit Mose. Es gibt seit dem Weggang Elias eine Elia-Sehnsucht. Elia ist nämlich die Antwort auf die Feindschaft oder die Feindschaften Gottes in der Welt. Denn Elia ist der furchtlose Prophet, der die Welt immer wieder neu befragt, was hinkt ihr auf beiden Seiten? Elia ging es um die Wahrheit, nämlich wer ist der wahre Gott? Der fremde Gott, Baal in diesem Fall, oder Gott, der Gott Israels, der sich als Jahwe zu erkennen gibt? Und dazwischen gab es für Elia gar nichts. Die Frage für uns heute, können wir von Elia etwas lernen? Brauchen wir wieder solche Helden des Glaubens, die für die Wahrheit in die Bresche springen? Elia stammt aus Tischbe, das liegt im heutigen Ostjordanland. Er lebte als Ahab, König von Nordreich, oder das Nordreich des Israel war, also im 9. vorchristlichen Jahrhundert. Und über diesen König Ahab heißt es in 1. Könige 16 folgendes. Und er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams. Ganz kurz dazu, die Sünde Jerobeams ist ein wichtiger Punkt im Alten Testament. Es geht darum, dass das Nordreich in Dan im Norden und in Bet-El im Süden zwei goldene Kälber aufgestellt hat, die Sinnbild für Jahwe sein sollten. Also Jahwe wurde verbildlicht als Standbild. Und in diesem ganzen Dienst, diesem Kultus, der darum sich dann rankte, wurden Nicht-Leviten eingesetzt. Also der ganze Kult wurde vollkommen eigenständig, eigenwillig vollzogen. Und das war die Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isebel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an. Das kam dann noch hinzu. Sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Elia, der Prophet, wird als jemand eingeführt, der sich die Perspektive Gottes zu eigen macht. Das ist auch gut und schön. Elias Name ist dabei Programm. Eliyahu heißt übersetzt, Gott ist Jahwe. Gott ist Jahwe und eben nicht Baal oder irgendetwas anderes. Eines Tages jedenfalls tritt Elia vor diesen König Ahab und kündigt ihm wegen des Missfallens an der Regierung eine Dürre an, eine Sanktion. 1. Könige 17, 1, da heißt es, und es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Finde ich ziemlich selbstbewusst, auch ein bisschen eigenwillig vielleicht. Also es wird in diesen Tagen weder Tau noch Regen geben, außer auf mein Wort hin, also auf Elias Wort hin. Es wird hier nicht berichtet, das finde ich auffällig, dass Gott gesagt hätte oder ihn gesandt hätte, sondern das war einfach, ich sei denn, ich sage es. An dieser Stelle kommen wir zu einer ganz besonderen Beobachtung. Vieles, nämlich was Elia tut, hat Gott so gar nicht gesagt. Gott sagt nicht, rüste dich zum Kulturkampf. Die Idee für einen spirituellen Wettkampf auf dem Berg Karmel hatte Gott nicht angeordnet. Es war allein Elias Idee. Wie war das damals? Viele von uns kennen die Geschichte. Er schlug Ahab vor, die feindlichen Baalspriester auf dem Berg Karmel zum Kampf in einem quasi Opferwettstreit herauszufordern. Die Regel lautete, jeder Gott muss das Feuer für die Opfer selbst entzünden. Die Baalspriester ließen daraufhin keine Maßnahme aus, um ihren Gott Baal gnädig zu stimmen, um ihn dazu zu bewegen, Feuer vom Himmel kommen zu lassen. Allerdings, nichts passierte. Sie haben sich den ganzen Vormittag da furchtbar angestrengt, aber nichts passiert. Ganz anders Elia. Elia, vertrauensvoll, ein Gebet. Er spricht dieses Gebet und Gott antwortet. Und das vorbereitete Opfer wird mit Feuer vom Himmel verbrannt. Und nicht nur das Opfer, sondern auch die Steine. Und das Wasser, was man dann noch dazu gegossen hatte, so als Bild der Überlegenheit. Schaut mal, Gott nimmt hier alles. Gott hat Elia in seiner eigenwilligen Idee nicht im Stich gelassen und hat das Gebet Elias erhört. Wie gesagt, Gott ließ Feuer vom Himmel fallen. Tatsächlich war das Volk auch wirklich erstaunt. Wir würden heute sagen, die waren geflasht. Ja, wow, was ist das denn? Und nach diesem Eingreifen Gottes konnten alle nur noch bezeugen, Jahwe ist Gott und sonst keiner. Elia nutzte nun die Stimmung aus und rief dem Volk zu, die 850, so viel waren das insgesamt, also es waren 400 Asherah-Priester, 450 Baalspriester, und die sollten alle ergriffen werden vom Volk. Da müssen so viele Leute gewesen sein, dass es irgendwie klappte. Und die wurden ergriffen. Und das, was uns heute wirklich vielleicht auch irgendwie schockiert, die wurden alle am Fluss Kishon getötet. Weil hier Schratem steht da, also sie wurden eigentlich geschächtet. Ja, wenn man das, daher kommt das Wort. Und deswegen, für mich ist es wichtig, ich habe hier auch meine erste Bibel mitgebracht, weil nämlich diese Geschichte war die erste Geschichte, die ich überhaupt in einer Bibel, nämlich meiner ersten, gelesen hatte. Ich war damals eingeladen worden für eine Jungschulfreizeit und der Pfarrer wusste, ich habe keine Bibel und sagte, Thomas, hier, ich schenke dir eine. Und das ist hier diese Bibel und das war die allererste Geschichte. Als Kind hatte ich damit irgendwie kein Problem. Also Elia war der Held. Und Tote kannte ich auch schon aus Karl May und sonstigen Fernsehsendungen. Das war irgendwie kein Thema. Aber jetzt irgendwie denkt man über diese Sachen nach. Und ich muss sagen, ich bin super dankbar, dass hier steht oder wahrzunehmen ist, Gott hat das nicht angeordnet. Es war Elias eigenwillige Idee. Ja, so lesen wir die Geschichte heute und wir denken, klar, das verstößt gegen die Würde des Menschen und gegen Menschenrecht und alles mögliche andere. Und wir sehen vielleicht auch heute mit Schmerzen nach Russland, wo der Moskauer Patriarch Kirill sich in einem metaphysischen Kampf wähnt und sich auf die Seite Putins und der Gewalt stellt. Also die Kirche Russlands befindet sich aus ihrer Sicht in einem heroischen Kampf, einem Kulturkampf gegen eine freie Gesellschaft. Es mag sein, dass nach dieser Aktion auf dem Berg Karmel Ahab und weite Teile seines Volkes erkannt haben, ja, nur Jahwe ist Gott. Isebel aber, die Frau Ahabs, die nun eben aus dieser Region kommt, aus dem Norden, aus diesem Baalskult, sie ist Baals Anhängerin, die sah das natürlich ganz anders. Die Niederlage provoziert nun noch mehr Zorn und Rache bei ihr. Für sie ist es daher eine beschlossene Sache, den Tod ihrer Propheten soll Elia mit dem Leben bezahlen. Elia läuft darum davon, er rennt einmal längst durch ganz Israel, vom Norden, in dem Ahab und Isebel regieren, bis runter in den Süden, in die Wüste. Es kommt zu einer hastigen Flucht. Und jetzt lese ich mal einen Abschnitt aus 1. Könige 19, 1 bis 8. Dort heißt es, Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte. Auch, dass Elia alle Propheten des Baal getötet hatte. Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und drohte ihm, die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir ergehen, wie den Propheten, die du getötet hast. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf, steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf. Frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen, 40 Tage und 40 Nächte, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Elia konnte die gesamte Situation nicht mehr ertragen. Er bittet Gott, sein Leben zu beenden. Es ist genug, sagt er. Die Müdigkeit ist zu groß geworden. Durch eine totale Erschöpfung in seinem Leben sieht er keinen Hoffnungsschimmer mehr. Von Müdigkeit, Lebensmüdigkeit wissen viele Menschen. Heute wird man nicht von Isebel verfolgt, sondern von den Ansprüchen unserer Zeit, die Ansprüche der Gesellschaft, aber auch die eigenen Ansprüche. Manche denken sogar, Gott hätte solche, also übertriebene Ansprüche an ihn oder sie. Elia klagt über sich selber. Ich bin auch nicht besser als meine Vorfahren. Man fragt sich, Mensch Elia, warum wolltest du überhaupt besser sein als deine Vorfahren? Viele Menschen leben so und sagen sich, ja, ich möchte es nicht so machen wie meine Eltern, ich möchte es anders machen, besser machen. Ob er das wollte, ob Elia das auch wollte? Auch die Frage an uns, die Frage an dich, willst du besser sein als deine Eltern, als deine Vorfahren? Auch eine Frage an den modernen Menschen, willst du besser sein als die Tradition? Weißt du da mehr? Weißt du Besseres? Elia jedenfalls, wir hörten es schon, mordet ja aus blindem Eifer 850 Propheten, Priester, muss man sagen. Aus heutiger Sicht, wie gesagt, ein ja, menschenverachtender Fundamentalismus, den wir zurückweisen. Und es schien eben auch Elia gar nicht gut getan zu haben. Elia ist total erschöpft. Und ich muss sagen, also das kann man verstehen. Also wenn du so drauf bist, dann bist du am Ende müde. Und in dieser Erschöpfung macht sich Elia auf den Weg, bis er zu dieser Höhle kommt. Und dort wird er gefragt. Und diese Frage klingt jetzt in diesem Zusammenhang auch irgendwie plausibel. Nämlich er fragt, was tust du hier, Elia? Also was tust du überhaupt? Also wie bist du hier drauf? Und dann die Antwort, die dann auch plausibel ist, er sagt, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Elia, wenn man es ernsthaft liest, hat sich diese ganze Sache aufgeladen, weil er ohne Auftrag gehandelt hat, sondern einfach nur aus einer Enttäuschung heraus. Aus der Enttäuschung, dass die Gesellschaft nicht so ist, wie sie sein soll. Und das geht uns, glaube ich, vielen so. Ne? Wir denken, es müsste irgendwie alles anders sein und dann legt man sich ins Zeug und versucht dies und jenes. Und dann sagt er noch, ja, ich bin allein übrig geblieben. Das stimmt gar nicht. Er ist nicht allein übrig geblieben. Es gab 100 Propheten, die überlebt haben. Die waren versteckt gewesen, zu je 50. Ich habe mich gefragt, warum hat er die vergessen? Warum hat er die nicht involviert? Ist das, wollte er der Held sein? Nach dem Motto, ich kann das alleine. Das ist ja auch so ein typisches Phänomen eines Helden. Ne? Der Held ist irgendwie immer allein unterwegs. Die Geschichte von Elia lädt uns ein, ehrlich zu werden, zu fragen, was hat Gott eigentlich gesagt? Hat er gesagt, eifere für meine Gemeinde, zeige klare Kante? Dabei redet Gott in diesen drei Kapiteln, und ich habe das, als ich mal komplett diese drei Kapitel durchgelesen habe, nur unter der Fragestellung, was genau spricht Gott und was spricht er durch einen Engel? Also wo haben wir sozusagen den direkten Ton, ja. Und da kommen wir auf Folgendes. Was hat er gesagt? Es sind 8 kurze Worte. Erstens, lass dich versorgen am Bach Kerit, also es ist diese Dürre, geh zum Bach, 17 Vers 2. Zweitens, als der Bach ausgetrocknet war, heißt es, lass dich versorgen bei der Witwe in Sarepta, 17, 9. Drittens, lass Ahab wissen, dass die Hungersnot ein Ende hat. Finde ich sehr positiv irgendwie. Ne? So, Ahab, es ist zu Ende. Es geht weiter. Viertens, indirekt durch einen Engel, der Elia berührte, sagt Gott, steh auf und iss. Irgendwie sehr positiv. Fünftens, Gott fragt, was tust du hier? Finde eine sehr konstruktive Frage. Sollten wir uns alle mal stellen, was machen wir eigentlich? Was machen wir hier? Sechstens, Gott sagt, komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und dann ist interessant, das will ich hier noch dazu anfügen, es kam ein Sturm, ein Erdbeben, ein Feuer, ein Flüstern. Der Herr war aber nicht im Sturm, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer, sondern im Flüstern. Ich kann mir vorstellen, Elia war ein bisschen irritiert, vielleicht auch entsetzt. Weil sein Gott, und das wird ja auch genannt, hat er selber gesagt, er eifert um des Gottes Zebaoth, Zebaoth der Herrscharen. Also das klingt auch so ein bisschen militärisch, der Gott Zebaoth. Und er muss sich hier gefallen lassen, dass es offensichtlich hier nicht um diese Kategorie geht, des Großen, des Herrschaftlichen, des Powerhaften, sondern eben um etwas anderes. Und Gott fragt noch einmal, siebtens, die siebte ist mal, wo Gott was fragt und sagt, was tust du hier, Elia? Und achtens sagt Gott, geh den Weg zurück. 19, Vers 15, wir würden sagen, kehr um. Elia tut das und wird neu beauftragt. Das sind die komplett 8 Mal, wo Gott überhaupt was sagt. Wenn wir die Geschichte so in Erinnerung haben, denken wir, hat den Gott nicht gesagt, so mach hier mal so einen spirituellen Wettkampf und Dürre und Sanktionen und sowas. Kein Wort. Diese ganzen Dinge kommen von Elia selber, zumindest vom Text her, wenn wir ihn so lesen. Und er bekommt einen neuen Auftrag und schon wieder zucke ich zusammen zumindest. Warum? Weil ich weiß, wer Hazael ist, den jetzt hier Elia salben soll. Hazael ist ja nicht ein Israelit, sondern er gehört zum Nordreich, zu den Feinden. Das ist wie, wenn man Kyrill sagt, segne Zelensky in der Ukraine. So fühlt sich das an. Oder umgekehrt, dass die Kirche in Ukraine soll den Kyrill mal segnen oder den Putin, vielleicht im Sinne von, damit er wieder klar denken kann, keine Ahnung. Also jedenfalls, er soll ihn salben und segnen und wir sind irritiert. Aber wir merken eben auch, Gott schaut diese Situation nochmal anders an. Er ist nicht automatisch auf einer Seite, aber er führt die Menschen durch die Situation hinein und weiter über ihren jetzigen Standort hinaus. Was wissen wir noch? Was stützt dieser Gedanke noch? Man fragt sich ja, war das recht? Sollte das so sein? Wenn wir Hosea lesen, den Propheten Hosea, einige Jahrzehnte später, dieser Prophet, der eine Hure heiraten soll und dessen erstes Kind Jezreel genannt werden soll. Und Jezreel, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt, aber Jezreel war eben sozusagen der zweite Schauplatz einer Auseinandersetzung mit Baalspriestern, vor allem auch mit dem Könighaus Ahab. Die 70 Kinder oder Söhne wurden getötet. Es wurde auch hier eine große Schlacht veranstaltet. Wo wir sagen würden, geht gar nicht, aber aus biblischer Perspektive könnte man sagen, ja, war doch recht so. Ne? Ahab weg, Baal weg, Asherah weg. Aber Hosea sagt, nein, das war ein Blutbad, das sollte nicht sein, das war nicht gut, wird kritisiert. Nenn deinen Sohn Jezreel. Ich meine, das ist alles symbolisch auch. Aber meine Frage ist eher zum Schluss, die Frage an uns, kämpfen wir möglicherweise eigenwillig und mit den falschen Mitteln. Ich möchte auch fragen, vielleicht, warum bist du müde? Oder was macht dich müde? Wer hat dich beauftragt? Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, mahnte er Petrus, denn der hatte gerade so sein Schwert gezückt, sagte er, steck dein Schwert weg. Und er ergänzte, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir jetzt sogleich 12 Legionen Engel schicken? Ich habe von dieser Elia-Sehnsucht gesprochen. Es ist die Sehnsucht nach der Klärung, nach dem Helden, nach dem starken Mann. Am Kreuz rief Jesus damals, Eli, Eli, lama sabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige meinten, er rufe Elia. Ja, er sagt, klar, die waren so konditioniert. Das ist das, was Jesus da wahrscheinlich am Kreuz gesagt hat. Ne? Das war diese Elia-Sehnsucht. Ja, Jesus ruft nach Elia. Dem Helden. Andere sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. So heißt es in dem Evangelientext. Elia kam nicht. Elia mag eine Sehnsuchtsgestalt sein, die offensichtlich schon zur Zeit Jesu nicht mehr gebraucht wurde. Denn Jesus, der verheißene Messias, stirbt am Kreuz. Er stirbt den Tod nicht eines Helden, sondern eben eines Verbrechers. Es ist das Gegenteil von einem Held. Das Gegenteil von einem Heldentod. Seine Auferstehung wird von Frauen entdeckt, nicht von Männern. Nur die Männer galten als Zeugen, die Frauen nicht. Also wir merken hier an so vielen Stellen, wir haben hier ein ganz anderes Setting, eine ganz andere Sprache. Damals schon, also kann man sagen, nicht erst in den 80ern sprechen wir von den postheroischen Zeiten, sondern eigentlich sehen Sie hier, begann hier das postheroische Zeitalter, nicht in den 80ern. Gott kommt mit seinen eigenwilligen Menschen zum Ziel und Gott hat seine eigenen Mittel. Eines dieser Mittel ist die Barmherzigkeit. Amen.